Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die jüngsten Umfragen zeigen, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist groß. Und das spielt der AfD immer mehr Wähler zu. Das darf nicht sein. Wir dürfen Deutschland nicht den Rechten überlassen, sagt Michel Abdullahi, bekannter Fernsehmoderator, Poetry Slammer und Buchautor. Er hat ein engagiertes Plädoyer für unsere Demokratie und gegen Fremdenhass geschrieben. Es ist unser Land, heißt sein Buch. Und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Was heute Tabubruch ist, ist morgen nur ehrlich gemeint, schreibt Michel Abdullahi in seinem neuen Buch. Und gemeint ist damit rechtes Gedankengut, offen vorgetragener Rassismus und Fremdenhass. All das ist ja längst wieder salonfähig geworden. Dem müssen wir dringend etwas entgegenhalten, denn es ist unser Land, so der kämpferische Titel des neuen Buchs von Michel Abdullahi. Und ich freue mich, jetzt mit ihm in Hamburg verbunden zu sein. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Abdullahi.
Guten Morgen, Frau Gerg, grüße Sie.
Es gab ja in den letzten Tagen Umfragewerte, die nochmal deutlich gezeigt haben, die AfD gewinnt weiter dazu. Der Kurs der Regierung kann das offenbar nicht aufhalten. Was haben Sie gedacht, als Sie diese enormen Zahlen gesehen haben, wenn da 39% für Sachsen-Anhalt im nächsten Jahr prognostiziert werden? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also ich muss sagen, langsam haben wir die Schwelle erreicht, wo man wirklich handeln muss. Wenn ich sehe, dass wir 39, ich habe sogar einmal 40, ich habe sogar 41 gesehen, das bedeutet, dass die AfD in einigen Bundesländern an der absoluten Mehrheitsgrenze mittlerweile dran ist. Und das sollte uns wirklich zu denken geben.
Wie ist das mit dem Handeln? Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, wir müssen jetzt handeln. Was stellen Sie sich denn da vor? Was können wir tun?
Naja, wir müssen so aktiv werden, wie wir es vielleicht noch nie vorher waren. Wir müssen entweder auf die Straße, müssen unseren Abgeordneten schreiben, wir müssen mit der Politik sprechen, wir müssen mit unseren Verwandten sprechen, wir müssen Menschen in der Nachbarschaft überzeugen. Also Sie hören schon, das ist mühselige Kleinstarbeit, auf die man nicht so große Lust hat. Aber es gilt, jeden Einzelnen zu überzeugen davon, eine demokratische Alternative zu wählen. Und das kann man leider nicht einfach so von oben verordnen. Sonst hätten wir das Problem ja nicht.
Ich habe auch gedacht, als ich Ihnen schon den Titel gelesen habe, vielleicht müssen wir uns auch bestimmte Themen quasi wieder aneignen. Also, weil Ihr Buch heißt ja Unser Land. Und das ist ja auch sowas, was eigentlich gerne eben von Nationalisten oder Rechten so beansprucht wird. Dinge wie Heimat, Zugehörigkeit. Wollten Sie da auch quasi schon so sprachlich was zurückholen?
Ja, ich weiß, dass es die Rechten natürlich ärgert, weil die Rechten gerne sagen, dass es ihr Land ist. Aber solange die Demokratie in Deutschland stabil ist und solange die Mehrheit der Menschen, das dürfen wir niemals vergessen, friedlich und nicht rechtsradikal und nicht ausländer- und fremdenfeindlich ist und nicht homophob ist, müssen wir sagen, es ist unser Land, weil es ist ja unser Land. Und Sie haben absolut recht. Wir haben es ja vorhin in den Nachrichten gehört. Wir reden über die Fehler in der Corona-Pandemie, die gemacht worden sind. Wir müssen über diese Fehler reden. Wir müssen Menschen, die sich nicht verstanden fühlen, müssen wir in ihrem Nicht-Verstanden-Fühlen Recht geben. Wir müssen den Dialog suchen und wir dürfen nicht immer versuchen, immer von oben irgendetwas zu verschreiben und den Menschen sagen, so und so ist es und das hast du ja zu glauben. Und da fasse ich mir selber auch an die eigene Nase, weil ich bin mitschuld an dem, was hier passiert ist. Ich habe auch teilweise so berichtet. Das war auch viel einfacher, es so zu machen. Und das muss jetzt aufhören.
Man müsste wahrscheinlich ja auch in der Politik einfach eigene Themen stärker nach vorne bringen, dachte ich, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass dieses Programm, dass man sagt, wir steigen quasi auf den Zug auf, den die Rechte vorgibt und machen es genauso, das zieht ja offenbar nicht.
Nee, das hat ja Frau Klöckner damals vor der Wahl gesagt, im Hinblick auf Menschen, die die AfD wählen wollen. Ihr braucht nicht die AfD zu wählen, es gibt dafür eine demokratische Alternative. Hahaha, was soll das denn heißen? Nein, die Menschen möchten das Original haben. Die Menschen sind ja unzufrieden. Sie sind unzufrieden mit der politischen Landschaft, sie sind unzufrieden mit den Parteien, sie sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Parteien sprechen. Sie finden die richtige Ansprache. Also eigentlich liegen alle Zutaten von den Rechten für die Demokraten aufbereitet auf dem silbernen Tablett. Aber die etablierten Parteien möchten einfach nicht mitmachen. Und da müssen wir uns schon wirklich überlegen, was soll das? Deswegen sage ich es, wir müssen unsere Abgeordneten anschreiben. Wir müssen auf die Politik den Druck ausüben und sagen, passt mal auf, die Leute möchten das nicht mehr. Ihr müsst sie versuchen, anders zu erreichen. Das passiert aber leider wirklich gar nicht.
Sie haben ja auch in Ihrem Buch zeigen Sie, dass das gar nicht erst mit dieser ganzen Krise nach rechts 2015 angefangen hat, mit Angela Merkels Willkommenskultur, sondern schon in den 90er Jahren, also kurz nach der Wiedervereinigung. Was sehen Sie da für Ursachen?
Ich habe jetzt sogar mit Menschen gesprochen, die älter sind als ich und die meinen, du, das hat nicht in den 90ern angefangen, sondern in den 70ern. Also anscheinend war das Problem immer schon da. Es ist eine kulturelle Angelegenheit. Wir möchten in Deutschland gerne meckern. Wir hätten uns auch oft darauf berufen können, dass wir jetzt im Laufe der letzten 50, 60 Jahre eine ganz wunderbare Integration hinbekommen haben. Schauen Sie sich das Land an, wie toll alles funktioniert. Ich möchte jetzt nicht Einzelfälle nennen, die hier und da nicht funktionieren. Aber ansonsten leben wir mitten in Europa in einer seit über 80 Jahren sehr, sehr friedlichen Demokratie und stabilen Wirtschaft. Das haben wir allen Menschen, die hier sind, zu verdanken. Das ist nicht so, dass die Deutschen die Bösen sind und die Ausländer nicht integrieren möchten oder die Ausländer, die Deutschen als die Bösen sind, nicht mitmachen möchten. Nein, wir haben es geschafft. Es gibt unzählige Beispiele. Aber nein, wir gucken uns an, was nicht so gut läuft und versuchen dann damit Angst zu schüren. Und am Ende haben wir dann 40% AfD, die sich dieses Thema zu eigen gemacht hat. Aber das ist es nicht. Es geht hier nicht um Migration. Es geht um viel mehr.
Wir sehen das ja auch eigentlich überall auf der ganzen Welt. Vor allem natürlich auch in Europa gibt es einen starken Rechtsruck. Wenn man jetzt an Ungarn denkt oder Frankreich. Was aber ist das Spezifische hier in Deutschland?
Ich glaube, dass die Menschen nach einfachen Antworten suchen. Die Politik hat sich, und das kennen wir in Deutschland, es hat sich verbürokratisiert. Es wird immer komplizierter. Der Sprech der Politiker wird immer schwieriger. Die Politiker haben sich immer mehr von den Menschen entfremdet. Wenn wir uns heute anhören, dass man sich wieder nach Wehner und Brandt und Schmidt zurücksehnt, wenn man sich dann die Reden der Herrschaften von damals anschaut, dann sieht man, dass die Ansprache eine andere an die Bevölkerung war. Heute macht man das nicht mehr. Heute hat man davor Angst, irgendwas Falsches zu sagen und dann hat man einen Shitstorm und weiß nicht mehr, wie man damit umgehen muss und dann muss man zurücktreten. Das hat dazu geführt, dass die Menschen einfach die Menschen, die sie regieren, nicht mehr so richtig verstehen. Das ist schon eine ganz große Besonderheit in Deutschland. Und wenn man das nicht anerkennt, dass Politik so sein muss, dass der Bürger es versteht, dann verstehe ich es sehr gut, wenn Menschen in die Arme der Rechtsradikalen laufen und sagen, die sprechen halt nun mal so, wie wir sind und die sprechen auch das aus, was wir denken. Das machen unsere etablierten Politiker und Politikerinnen leider wirklich nicht mehr. Erinnern sich zurück an Frau Merkel und erinnern sich zurück an Herrn Scholz. Die haben beide eigentlich gar nichts gesagt.
Und die Sprache ist aber ja auch schon sowas, wo das schon mit anfängt, so ins Denken einfach einzutröpfeln, quasi dieser Rassismus, dieses fremdenfeindliche Denken. Wie erleben Sie das denn? Bei Ihnen merkt man ja auch am Namen an, dass Sie irgendeinen Migrationshintergrund haben müssen. Erleben Sie das, dass die Sprache da auch brutaler wird, dass man Ihnen auch anders begegnet, obwohl Sie ein prominenter Mensch sind?
Also wissen Sie, damit habe ich schon längst aufgehört, weil die Sprache, die war immer schon so, das war, wenn man Migrant ist, immer nicht ganz so einfach. Aber davon habe ich mich völlig verabschiedet, weil darum geht es überhaupt gar nicht mehr. Das ist das, was die AfD wollte. Sie hat alles so sehr verzerrt, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, wie wir denn miteinander sprechen. Aber es geht darum, dass diese Partei in einigen Bundesländern vielleicht bald die absolute Mehrheit übernehmen wird. Und dann wird sie Einfluss auf unser Leben haben. Dann geht es gar nicht mehr darum, dass mich jemand auf offener Straße beleidigt oder dass jemand zu mir sagt, Mensch, du sprichst aber gut Deutsch oder mir was Rassistisches an den Kopf schmeißt und so. Da habe ich mich seit 1986 dran gewöhnt und das ist mir mittlerweile auch ehrlich gesagt egal. Das andere ist mir aber nicht egal, wenn subtil auf mein Leben Einfluss genommen wird, wenn ich in einer Behörde vielleicht nicht weiterkomme, wenn ich in einer Polizeikontrolle nicht weiterkomme, wenn ich vielleicht meine Meinung nicht mehr offen kundtun kann, wenn ich dieses Interview vielleicht heute bei Ihnen nicht mehr geben darf, weil jemand gesagt hat, das geht nicht mehr. Das ist das, was mir Sorge macht.
Unsere Freiheit ist in Gefahr. Und die Sache mit dem deutschen Pass, die Sie da am Anfang so schön beschreiben, denken Sie da oft an das, was Ihre Mutter gesagt hat?
Oh ja, ich habe ihr geschrieben, dass ich damals meine Staatsbürgerschaft abgeben wollte, um Deutscher zu werden. Und meine Mutter meinte, das machst du nicht, weil du weißt nie, was passiert. Ich habe einen Opa, der ist 101. Und ich habe mit ihm gerade über dieses Thema gesprochen. Und der hat mir gesagt, gut, dass ich meinen iranischen Pass habe, weil Gott weiß, ob die mich hier rauswerfen. Das sagt ein 101-Jähriger, der jetzt, ich glaube, die letzten 70 Jahre seines Lebens hier in Deutschland verbracht hat. Im Altenheim, sagt er das.
Wirklich erschreckend.
Das macht mir, ich denke da oft drüber nach. Ich dachte immer, ich bin sicher, weil wir das Grundgesetz haben. Ich dachte, ich bin sicher, weil wir diese Werte in diesem Land haben, weil wir diese Geschichte in diesem Land hatten. Mittlerweile bin ich mir nicht so sicher. Und während ich mit Ihnen darüber spreche, kommt mir das alles wieder in den Kopf. Und ich denke mir, ja Mist, was machst du denn dann? Was machst du, wenn man dir deine Staatsbürgerschaft wegnimmt? Wo fährst du denn hin? Neulich sagte jemand zu mir, kannst du in den Iran zurück? Meine ich, ja genau. Als wenn die Mullahs mich da gerne zurück hätten.
Aber Sie schreiben ja in Ihrem Buch, hört hin, schaut hin, handelt und vor allem habt keine Angst. Jetzt, wo Sie das sagen, möchte ich Ihnen das fast selber zurufen, haben Sie keine
das
Angst.
Das ist lieb von Ihnen.
Aber sehen Sie Ihr Buch auch, ich meine, man sieht es ja auch in den USA, wie alle Angst haben, auch die Republikaner kuschen vor Trump. Sehen Sie Ihr Buch auch so irgendwie als Mutmacher?
Ja, das war mein Ziel und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie zu mir sagen, hab keine Angst, dann tut das gut. Und ich hoffe, dass das genauso gut tut bei meinen Leserinnen und Lesern. Ja, die Rechten möchten, dass wir Angst haben. Ihre Art, mit Menschen umzugeben, ist Angst. Man schüchtert ein. Gucken Sie doch Trump an, wie er da mal martialisch sitzt, wie er grimmig guckt, wie er diese Unterschrift nach oben hält, wie er das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium benennt. Das hat doch alles seine Gründe, das zu machen. Wenn wir an die Nazi-Zeit zurückdenken, was hat die SA gemacht, was hat die SS gemacht? Die sind erst vorgelaufen, die haben den Menschen Angst gemacht, die haben an Türen geklopft, die haben böse geguckt, die haben Menschen erschossen. Das ist das, was die Rechten wollen, dass wir Angst haben, dass wir nicht mehr auf die Straße rausgehen, weil wir mit Repressalien zu kämpfen haben. Das macht übrigens auch die Islamische Republik im Iran und ich möchte davor warnen, wer Angst hat, wird am Ende des Tages verlieren.
Und das muss man ja besonders den ganz jungen Leuten sagen, dass sie handeln, dass sie keine Angst haben. Jetzt sind Sie ja nicht nur TV-Moderator, sondern auch Poetry-Slammer und Buchautor. Sie engagieren sich in Projekten gegen Rassismus, auch in Schulen. Wie erleben Sie das da? Wie ist so die Stimmung unter den ganz Jungen?
Ganz schwierig, ganz schwierig. Ich bemühe mich, so viele Einladungen an Schulen, wie es geht, anzunehmen und mit den Jugendlichen zu sprechen. Es kommt sehr darauf an, wo ich bin. Ich war ja mit unserer NDR-Sendung Dieb und Deutlich war ich unterwegs an Schulen in Norddeutschland und wir haben mit den Kindern dort gesprochen. Also was gerade erst passiert ist vor wenigen Monaten. Es kommt darauf an, wo man ist. Ist man im Osten, ist die Stimmung anders als im Westen. Gymnasium anders als Realschule. Man muss mit den Jugendlichen aber reden und dann sagt hier so ein 16-, 17-Jähriger, ich will AfD, weil ich möchte so Leute nicht mehr in meinem Land haben oder es ist mir alles zu bunt geworden. Eieiei, da müssen Sie aber wirklich schlucken und drüber nachdenken, was Sie dann machen. Ich setze mich hin und unterhalte mich dann. Aber wie ich schon sagte, man muss sich mit jedem Einzelnen unterhalten und versuchen zu erklären, warum Vielfalt die bessere Alternative ist.
Michel Abdullahi, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Hamburg.
Danke für Ihre Zeit.
Und das Buch von Michel Abdullahi trägt den Titel Es ist unser Land, wir dürfen Deutschland nicht den Rechten überlassen. Erschienen ist es bei Hoffmann und Campe für 18 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin der Justus Trost und ich habe gerade ein Buch von Michael Peikofer gelesen. Das Buch heißt Die Farm der fantastischen Tiere. Und da sind zwei Geschwister und die wollen nicht zu ihrer Tante, aber dann müssen die da hinfahren und dann denken die, da gibt's gar keine Tiere auf der Farm, aber dann hat die Tante das Geheimnis verraten und da gibt's Tiere, aber die gibt's dann nur auf der Farm und das sind fantastische Tiere auf der Farm. Mit den Tieren erleben die Kinder tolle Abenteuer. Ich finde das Buch schön, toll und spannend.
Ein Tipp vom Lesenachwuchs. Justus Trost war das. Der liest in Fulda Die Farm der fantastischen Tiere von Michael Peikofer. Erschienen ist dieses Buch für Kinder ab 7 im Ravensburger Verlag. Es hat 256 Seiten und kostet 11,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eines der schlimmsten Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts ereignete sich vor 31 Jahren in Ruanda. Fanatisierte Hutu ermordeten Hunderttausende von Tutsi vor den Augen der untätigen Weltgemeinschaft. Ein Trauma, das bis heute in der ruandischen Gesellschaft nachwirkt. Der 34-jährige Schriftsteller Gael Fay hat schon in seinem Debütroman Kleines Land von diesem Völkermord erzählt. Fay ist in Zentralafrika geboren, er ist aber in Frankreich aufgewachsen. Und in seinem neuen Roman Jacaranda, da kehrt er nach Ruanda zurück. Dirk Furich hat dieses Buch gelesen. Ist das jetzt so eine Art Fortsetzung von diesem ersten Roman von Kleines Land?
Ja, in gewisser Weise ist das so. In Kleines Land schilderte Gael Fay ja die Verbrechen direkt damals, 1994, und die unmittelbaren Folgen in den Jahren danach. Und jetzt in Jacaranda oder Jacaranda macht er einen Zeitsprung von etwa 2 Jahrzehnten. Und dann geht es bis fast in die Gegenwart. Er schildert die Erlebnisse von Milan. Das ist ein junger Franzose aus Versailles, der in den Sommerferien mit seiner Mutter erstmals nach Ruanda fliegt. Seine Mutter, die von dort stammt, hat ihm nie ein Wort über das erzählt, was damals vorgefallen ist. Er lernt Verwandte kennen, von denen er nichts wusste, Orte, von denen nie die Rede war. Es ist eine ganz neue Erfahrung, neue Welt, was er da erlebt.
Was hat sich denn da überhaupt geändert? Heute gilt es ja als stabiles Land, auch wenn es autoritär regiert wird. Mhm. Aber was findet dieser Milan da vor, als er da 2 Jahrzehnte nach dem Völkermord dort eintrifft?
Ja, er findet vor, dass man eine sehr schwierige Vergangenheitsaufarbeitung vornimmt. Er erlebt, wie in Ruanda viele Jahre nach den Ereignissen viele Zeugen ihr langes Schweigen brechen. Das passiert etwa in einem großen Stadion, Sportstadion. Da berichten die Leute von den unfassbaren Grausamkeiten unter Tränen. Das ist zum Teil sehr emotional. Das sind auch reale Dinge, die da, solche Art Tribunale, die da stattgefunden haben. Also Grausamkeiten, die ihre Nachbarn im Dorf begangen haben. Da stehen Opfer ihren Peinigern gegenüber, es werden drakonische Strafen verhängt. Man muss dazu sagen, Ruanda hat die Aufarbeitung der Verbrechen und das Gedenken in einem sehr langwierigen, aber sehr intensiven Prozess vorangetrieben. Es gibt heute auch sehr, sehr viele Gedenkorte, über 200, glaube ich, in dem ganzen Land. Also, und sich auch mit so Fragen beschäftigt, ja, wie lässt sich nach solchen barbarischen Gräueltaten wieder gemeinsam in einem Land leben, in einem Dorf, in einer Straße, wo die einen die anderen umgebracht haben. Also, das waren zum Teil wirklich unmittelbare Bekannte oder Nachbarn. Dann auch, wie färbt die Schuld der Eltern und Großeltern auf die Kinder ab? Ist Schweigen dabei manchmal vielleicht sogar besser als Reden? Also heute ist zum Beispiel im Pass, wird die ethnische Zugehörigkeit nicht mehr eingetragen, Hutu oder Tutsi, das war früher so. Also man versucht bewusst, das auch nicht mehr so deutlich zu machen. Aber natürlich ist es bei den Leuten immer noch im Kopf, bei den Älteren jedenfalls, bei den Jüngeren wiederum, ist ein Phänomen, das wird auch in dem Buch immer wieder deutlich. Also ich glaube, 60% der Bevölkerung sind erst nach 1994 geboren. Das ist ein sehr junges Land eigentlich. Und die haben die Grausamkeiten nicht mehr direkt erlebt. Die haben es nur aus den Erzählungen erlebt. Oder zum Teil wurde das Ganze eben verschwiegen. Das sind ja auch Phänomene, die wir aus der deutschen Vergangenheitsbewältigung kennen, dass also zum Beispiel Holocaust-Opfer sehr, sehr lange über diese Verbrechen nichts gesagt haben.
Und wie kommt jetzt da aber bei so einem schweren Thema dieser Baum ins Spiel? Ich habe nämlich nachgeguckt, der Titel Jacaranda, das ist ja ein Baum. Was spielt das für eine Rolle?
Ja, Jacaranda ist ein Baum mit wunderschönen violetten Blüten, muss man dazu sagen, vor allem in Südamerika, aber auch in Afrika. Und es gibt in manchen Teilen Afrikas so ganze Alleen mit diesen kräftigen, dicken, ja, sehr markanten Blüten. Dieser Baum steht im Garten des Hauses einer Verwandten von Milan, dem Protagonisten, und er symbolisiert so etwas wie die Erinnerung, das Gedenken. Es ist auch der Ort, an dem der Roman so dramaturgisch verankert ist, natürlich auch durch den Titel. So ein bisschen macht er auch die Hoffnung aus für die Zukunft der Gesellschaft. Aber am Schluss kriegt er dann auch eine seltsame Wendung, weil der alte Baum wird nach vielen, vielen Jahren gefällt, und zwar um Platz zu machen für ein neues Gebäude. Ein Gebäude, so heißt es im Buch, für eine Villa im Dubai-Stil. Also Dubai symbolisiert den Fortschritt, die Zukunft. Und das ist auch so, dass Ruanda mittlerweile zu einem der am meisten prosperierenden Länder in dieser Region zählt. Also man orientiert sich auf die Zukunft. Es geht wirtschaftlich bergauf und man versucht irgendwie klarzukommen mit diesem Schatten der Vergangenheit.
Ist denn würdest du sagen, das ist eine autobiografische oder autofiktionale Erzählung? Denn der Autor lebt ja auch mit seiner Familie wieder in Ruanda.
Es ist viel Autobiografisches drin. Also der Protagonist Milan ist im selben Jahr geboren und wächst ebenfalls in Versailles auf, so wie Gael Fay. Aber es ist kein autofiktionales Buch. Dafür ist die Sprache viel zu analytisch. Eher wie in einer Reportage, auch sehr allgemeinverständlich, vielleicht manchmal ein bisschen zu pädagogisch. Jedenfalls ist es ein Buch, das auch für jüngere Leser sehr gut geeignet ist. Sehr nahbar, nicht allzu literarisch im Sinne von stilistisch innovativ.
Also liest sich auch trotz dieses fast schlichten dokumentarischen Stils gut.
Ja, diese vermeintliche Schlichtheit macht genau die Kraft dieses Romans aus. Es ist sehr vielschichtig, sehr differenziert, augenöffnend, also lehrreich im besten Sinne. Und es ist kein Wunder, dass dieses Buch in Frankreich auch sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Es hat den Prix Renaudot bekommen, den zweitwichtigsten Preis, kann man sagen, und war bis in der finalen Auswahl für den wichtigsten Preis, Prix Goncourt. Und ich denke, bei uns wird diese Fortsetzung von Kleines Land hier auch erheblich Interesse finden.
Dirk Fuhrich hat uns den Roman Jacaranda vorgestellt von Gael Fay. Aus dem Französischen übersetzt haben das Buch Andrea Albermann und Brigitte Grosse erschienen. Es ist im Piper Verlag für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Esther Becker, ich bin Autorin. Zuletzt von mir erschienen ist mein Erzählungsband Notfallkontakt. Und ein Buch, das für mich sehr, sehr wichtig war und ja auch noch ist, ist Die Glasglocke, The Bell Jar von Sylvia Plath. Ich habe das bestimmt mindestens 5 oder 6 Mal schon gelesen. Es hat mich total geflasht, als ich es das erste Mal gelesen habe. Es geht ja um eine Studentin, Esther Greenwood ist ihr Name, die eigentlich total glücklich sein müsste, weil sie einen großartigen Sommer in New York City verbringt mit einem Stipendium, aber es geht rapide bergab. All ihre Pläne platzen, sie bekommt ein erhofftes Stipendium nicht für einen Schreibkurs und sie verfällt in eine tiefe Depression. Nach einem Suizidversuch kommt sie in eine Klinik. Und was mich, glaube ich, so besonders fasziniert hat daran, ist erstmal dieser völlig unzuverlässige Erzählerin, die in einem teilweise urkomisch, teilweise ganz zynisch erzählt. Es gibt auch Figuren, die auftauchen, wo man denkt, das ist wie eine Spiegelfigur für sie selbst. Eine ganz, ganz tolle Erzählerin, die mich sehr bewegt hat, aber wirklich halt auch zum Lachen gebracht. Und das ist natürlich eine Kunst, gerade bei so düsteren Themen. Und deswegen glaube ich schon, dass man sagen könnte, dass es auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion für mein Schreiben vielleicht hatte. Ich habe es zuletzt wieder in die Hand genommen, als ich eine Geschichte für meinen Erzählungsband geschrieben habe. Die Geschichte hat den Titel Anleitung für den Abstieg. Und da geht es halt auch um eine Reise eigentlich in ein schwarzes Loch, das sich in einer Küche öffnet. Und da habe ich eine spezielle Stelle aus der Glasglocke nochmal nachgelesen, nämlich die Beschreibung von Esther Greenwoods Suizidversuch. Sie versucht nämlich eben ins Wasser zu gehen und aufzuhören zu atmen. Für mich war das schön, nochmal so ein bisschen darauf zurückgreifen zu können.
Sagt Esther Becker über ein Buch ihres Lebens, den einzigen Roman, den die amerikanische Lyrikerin Sylvia Plath geschrieben hat, Die Glasglocke, 1963 zum ersten Mal erschienen. Und heute gibt es dieses Buch als Taschenbuch beim Suhrkamp Verlag in der deutschen Übersetzung von Reinhard Kaiser. Und Esther Becker war ja letzte Woche bei uns in der Lesart zu Gast mit ihrem Erzählungenband Notfallkontakte. Und das ganze Gespräch mit ihr, das finden Sie in unserer Deutschlandfunk Audiothek. wenn es Bücher auf die begehrten Listen für Preise schaffen oder sogar Preise bekommen, dann steigt sofort die Nachfrage. Und das müsste ja eigentlich ein Grund zur Freude für Verlage sein. Ist es auch, aber diese Freude, die wird neuerdings dadurch getrübt, dass es gar nicht so einfach ist, schnell Nachschub drucken zu lassen. Papier ist teurer geworden, viele Druckereien kämpfen ums Überleben und einige stehen kurz vor der Insolvenz. Was das für Verlage bedeutet, darüber will ich jetzt mit Jolette sprechen, dem Verleger vom Hansa Verlag in München. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, Jo Ländle.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie sind ja aktuell, das ist ja eigentlich wirklich ein Grund zur Freude, gleich mit 4 Titeln auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Sowas kann man ja vorher nicht ahnen. Man hofft es vielleicht, aber man weiß es nicht. Dann gibt es auf einmal so Push für ein Buch, wie zum Beispiel Jonas Lüschers Verzauberte Vorbestimmung. Und dann ist das auf einmal, steht da aktuell nicht lieferbar. Wie kommt sowas?
Ja, das ist ein großes Drama und das ist wirklich auch eine Krise. Es ist eine sehr gemischte Gefühlssituation. Genau wie Sie sagen, in die Freude mischt sich sofort ein Zittern rein. Werden wir da Lieferbarkeit schnell herstellen können? Und das Zittern kennen ja alle, die auf die eine oder andere Weise von Büchern abhängig sind. Im Augenblick sind es eben auch die Leute, die Bücher haben wollen, die dann merken im Laden, es gibt sie nicht. Das ist tatsächlich schlimmer als 2020, als Corona die Lieferketten unterbrochen hat. Es ist schlimmer als 2022, als nach dem Angriff Russlands die Papierpreise so durch die Decke gingen und es kein Papier mehr gab. Wir haben hier eine Herstellungsleiterin, die seit 31 Jahren dieses Nachdruckgeschäft verantwortet, die sagt, sie hat sowas noch nie erlebt. Das ist eine, wie so oft, eine Kombination aus verschiedenen Ursachen, die für sich genommen alle ganz banal sind. Da hat eine Druckerei zugemacht. Im Wesentlichen ist es, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Das erleben wir jetzt eben hautnah, was das bedeutet.
Und das ist auch das Problem bei den Druckereien, dass so viele da wirklich eben mit dem Überleben kämpfen?
Genau. Das Buchgeschäft ist ja ein sehr zyklisches, da gibt es immer wieder so Anstoßpunkte. Das ist dann halt im Vorgriff auf den Bücherherbst wird ganz viel produziert. Da kommen jetzt auch einige sehr große Auflagen auf die Druckereien zu. Dann ballt es sich und dann hat man früher halt gesagt, dann machen wir jetzt mal eine Wochenendschicht. Wer ist dabei? Und da ist jetzt eben niemand mehr dabei. Oder man hat eben sowieso Krankenstände, Urlaubszeiten und so weiter. Es kommt hinzu ein anderer Punkt. Man hat früher haben auch die Buchhandelsketten zum Beispiel länger im Voraus bestellt, ihren Bedarf für längere Zeiten. Jetzt will man mehr Just-in-Time produzieren, zögert mit der Erstbestellung, die Verlage zögern mit den Erstauflagen und dann wollen alle gleichzeitig die Nachauflagen haben. Also da schaukelt sich was hoch, das ist dieser Peitscheneffekt oder Schweinezyklus, den erleben wir gerade mitten und sitzen alle miteinander mittendrin und raufen uns die Haare.
Und es stehen ja ein paar riesige Events jetzt an für die Branche. Der Nobelpreis, der während der Buchmesse verliehen wird, der Deutsche Buchpreis, dann kommt das Weihnachtsgeschäft. Wie können Sie denn da überhaupt damit umgehen? Weil das ist ja dann, das bedeutet ja einfach tatsächlich richtige Verluste, wenn Sie dann nicht liefern können.
Ja, ist eine ganz schwierige Situation. Wir vertraglich haben wir natürlich für Nachdrucke sowas wie 5 bis 8 Werktage verabredet. Im Moment ist es so, als wir im August dann diese, insgesamt sind es 5 Titel auf der Longlist, als wir die nachdrucken wollten, wurde uns gesagt, Liefertermin Mitte November. Das ist natürlich, da braucht man sie dann gegebenenfalls schon gar nicht mehr. Wir haben jetzt sehr jongliert. Bei 4 von den 5 sind wir nicht lieferbar, haben überall, unsere Herstellungsabteilung dreht dann frei und telefoniert so lange, bis sie irgendwo noch eine Druckerei findet. Dann wird die Druckerei gewechselt, was sehr aufwendig, auch teuer ist. Da bleibt bei den Büchern fast nichts mehr hängen. Aber wir wollen wenigstens lieferbar sein. Nur die Bücher kommen jetzt nach Verkündigung der Shortlist, wo vielleicht manche der Bücher gar nicht mehr so im Gespräch sind. Das heißt, alle Verlage drucken jetzt ein bisschen auf gut Glück in die Zukunft irgendwelche fiktiven Auflagen. Mit Fiktionen kennen wir uns aus, aber bei Auflagen wird es dann auch ein bisschen traurig, wenn man dann plötzlich, hatten wir auch schon mal, große Auflagen kriegt zu einem Zeitpunkt, wo dann das Buch niemand mehr haben will.
Und was ist Ihre Prognose, wenn jetzt tatsächlich noch Druckereien eben in die Insolvenz gehen, dann könnte das ja noch schlimmer werden? Oder gibt es schon irgendwelche Überlegungen, wie Sie sich als Verlage vielleicht da zusammentun könnten? Oder wie schauen Sie da in die Zukunft?
Also wenn man daraus lernen kann, das gibt es ja in anderen Industrien auch immer wieder, diese sich aufschaukelnden Peitscheneffekte, rät einem die Wissenschaft, das über Kommunikation zu leisten. Das heißt, wir müssen sehr früh dem Handel sagen, gebt uns Bescheid, was ihr mittelfristig braucht und nicht nur kurzfristig, dann können wir besser disponieren, dann können die Druckereien besser disponieren. Was passiert, wenn jetzt wirklich noch Marktkapazitäten fehlen durch Insolvenzen, das wird schwer. Dann müssen wir eben irgendwann, wir drucken alles in Deutschland, dann müssen wir ins Ausland gehen oder so. Das macht das einfach alles ein bisschen logistisch kniffliger.
Also wir beobachten das weiter, Jo Ländle. Erstmal vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute.